Erhalten nun Fortsetzung in unserem Textthema von Josua Kapitel 2. Und zwar ab Vers, Kapitel 2 ab Vers 14 bis Ende. Es geht jetzt etwas zügiger, das haben wir schon gemerkt. Da heißt es, und die Männer sprachen zu ihr, unsere Seele soll an eurer Stadt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn Jehova uns in das Land gibt, so werden wir Güte und Treue an dir erweisen. Da ließ ich sie an einem Seile durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war in der Stadtmauer und sie wohnte in der Stadtmauer. Und sie sprach zu ihnen, geht in das Gebirge, damit die Nachjagenden euch nicht treffen und verberget euch daselbst 3 Tage, bis die Nachjagenden zurückgekehrt sind und danach geht eures Weges. Und die Männer sprachen zu ihr, wir werden dieses deines Eides ledig sein, den du hast uns schwören lassen. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur von Karmesin in das Fenster binden, durch welches du uns heruntergelassen hast, und sollst deinen Vater und deine Mutter und deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer irgend aus der Tür deines Hauses auf die Straße gehen wird, dessen Blut sei auf seinem Haupte, und wir werden unseres Eides ledig sein. Jeder aber, der bei dir im Hause sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupte, wenn Hand an ihm gelegt wird. Und wenn du diese unsere Sache verrätst, so werden wir deines Eides ledig sein, den du uns hast schwören lassen. Und sie sprach nach euren Worten, also sei es. Und sie entließ sie, und sie gingen weg, und sie band die Karmesinschnur ins Fenster, und sie gingen weg und kamen in das Gebirge und blieben daselbst 3 Tage, bis die Nachjagenden zurückgekehrt waren, und die Nachjagenden suchten sie auf dem ganzen Wege und fanden sie nicht. Und die beiden Männer kehrten zurück und stiegen von dem Gebirge herab, und sie gingen hinüber und kamen zu Josua, dem Sohne Nuns, und sie erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sprachen zu Josua, Jehova hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, und auch sind alle Bewohner des Landes vor uns vertagt. Soweit das Wort. In diesem Vers 14 machen nun diese beiden Israeliten, die unterwegs waren, die Kundschafter, der Rahab einen Vorschlag, der da lautet, wenn sie die Kundschafter nicht verrät, so werden sie bei der Einnahme des Landes Güte und Treue erweisen. Fest steht, dass die Rahab ihre vorbildliche Stellung aufgrund des Glaubens einnahm. Sie handelte im Glauben und im Glauben nahm sie die Kundschafter auf und im Glauben widerstand sie den Gepflogenheiten ihres eigenen oder ihrer eigenen Landsleute. Das ist auch die Position der Gläubigen in heutiger Zeit, dass wir nicht mit der verlorenen Welt handeln, reden und sich verhalten, uns aber auch von Dingen fernzuhalten, wenngleich sie nicht direkt als Sünde anzusehen ist. Den Kindern Gottes ist längst nicht erlaubt, zu tun, was die Welt sich genehmigt. Einfach deshalb, weil sie nicht unter dem richtenden Wort gefunden ist. Die Welt darf's. Infolge der Macht des Blutes Jesu sind wir zurückgewiesen von den Dingen, worin die Welt ins Gericht überstellt wird. Die beiden Kundschafter verhandeln nun hier weiter. Sie sagen ihr, wir lassen dich am Leben, wenn wir kommen. Das Gespräch führt zu einem Schwur, der ja im Alten Testament auch seine Richtigkeit und Anwendung nach dem Willen Gottes hatte. Wir sehen sofort, dass sich die Basis des Neuen Testaments nicht mehr im Schwur bewegt. Übrigens, so sagt der Apostel, meine Brüder, und vor allen Dingen, schwöret nicht. Weder bei dem, was im Himmel ist, noch was auf der Erde ist. Und der Herr, er musste zu seiner Erdenzeit darüber klagen, dass die Israeliten geschworen hatten beim Throne Gottes, beim Golde des Tempels, das war eine Stufe höher, und beim Altar und hin und her bei Dingen, die da sichtbar waren. Wir sehen, dass der Schwur im Alten Testament gegenständig war, was wir heute nicht mehr haben. Hiervon spricht auch der Apostel, wenn er sagt, eure Rede sei ja, sei nein. Nur wird hier die Verdoppelung angewandt. Eure Rede sei ja, ja, nein. Nein, der Herr will nicht, dass wir mehrmals hintereinander Ja sagen, sondern, wie es auch ableitbar zu verstehen ist, dass unser Ja ein Ja, unser Nein ein Nein sein soll. Es ist schrecklich, wenn Kinder Gottes aus einem Ja ein Nein machen. Und umgekehrt, wenn wir Nein zur Sünde gesagt haben, dass wir uns dann nicht mehr vom bösen Buben locken lassen sollen, Sprüche 1, Vers 10. Und wenn wir Ja zu Christus gesagt haben, dann sollen wir den Dingen der Welt auch ganz gestorben sein. Keine Rückkehr mehr zum Element der Sünde, aus welchem uns Christus herausgerettet hat, aufgrund seiner Leiden, seines Todes. Es ist völlig klar, wenn wir in den Dingen der Welt mittun, haben wir Teil an der Seite derer, die heute noch Christus verwerfen. In der Handlung ihrer Tätigkeit der Unterwerfung unter dem Bann der Sünde wird gleich Christus erneut gekreuzigt. Wer nicht klar in der Jesus-Nachfolge steht, wer nicht zur Ehre Gottes wandelt, nicht von uns Menschen, sondern von Gott beurteilt wird. Bei der ganzen Verhandlung werden mancherlei Worte geredet. Sie sagen sogar, wenn wir unser Wort brechen, so soll das Blut dieser auf unserem Kopfe sein. Das war ganz anders, wie es heute beispielsweise in der Politik üblich ist. Da werden erst viele, viele Worte gemacht, Schaum geschlagen, und dann fühlt man sich überfordert, wenn man die eigene Zusage auch noch einhalten soll. Die beiden Israeliten konnten doch gar nicht anders. Man hätte ihnen die schönsten Dinge in Jericho vor die Augen halten können. Sie wären dafür nicht ansprechbar gewesen, weil sie sich im Bewusstsein ihres Auftrages und ihrer außerordentlichen Gefahr in dieser Stadt oder in diese Stadt begeben hatten. Das ist der Punkt, der uns betrifft. Wir sind uns nicht bis ins Letzte bewusst, in welch einer gefahrvollen Situation wir dem Feinde täglich gegenüberstehen. Wir werden einmal in des Himmels Herrlichkeit geradezu überrascht sein, wie vieler Gefahren wir hier auf Erden ausgesetzt waren. Nun, die beiden Israeliten wussten nicht, obgleich die Reiter zum Tore hinausgeritten waren, ob der König von Jericho sie in jedem Augenblick hätte holen lassen können. Darum stellen sie sich, diese beiden, ganz auf die Situation ihres möglichen leiblichen Todes ein. Und genauso sollten auch wir sein. Wenn wir uns ganz auf unseren leiblichen Tod einstellen, nicht durch Suizid, sondern dass wir uns gegenwärts nahe unseres leiblichen Todes vor der Ewigkeit bewusst sind, werden so manche Entscheidungen unseres Lebens hier auf dieser Erde anders aussehen. Denn vieles, was wir entscheiden, sieht so aus, als ob's ewig sein sollte. Denn die Zeit unseres Hierseins ist kurz. Nachdem sie ihre Treuegelöbnisse ausgetauscht haben, da kommt die Rahab zur Sache. Sie holt ein dünnes Seil, Vers 15, und lässt an einer Stelle aus dem Fenster des Hauses direkt an der Stadtmauer diese beiden hinunter. In diesem Augenblick, da waren sie nicht mehr in der Stadt. Eine Riesenlast war von ihren Herzen gefallen. Die Gefahr war zwar noch vorhanden, aber jetzt waren sie schon wieder in der Freiheit. Und dennoch waren sie ganz ruhig über all die Zeit. Wir sollten davon lernen, in den schwierigen Lagen unseres irdischen Lebens ganz stille zu werden. Wenn nichts los ist, ist kein Problem, stille zu sein. Sonst regt sich der böse Feind. Damals wie heute. Eine ähnliche Begebenheit haben wir in der Schrift in 2. Korinther 11, Vers 33. Da sagt Paulus, und ich wurde durch ein Fenster in einem Korbe, der hat ein besseres Lift bekommen, an der Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen, diesem Häscher. Es war, glaube ich, Damaskus, wo Paulus in ähnlicher Weise sich in einer feindlichen Stadt aufhielt um durch ein Fenster neue Lebenshoffnung zu erhalten. Ähnliche Bilder haben wir auch noch an anderen Stellen. Denken wir an Daniel, bei Noah und so weiter. In jedem Falle stand das Fenster mit zu erwartender oder zu erwartender neuer Hoffnung in Verbindung. Noah stand umgekehrt wie wir nach einer Gerichtszeit und wir davor. Bereits befanden sich die beiden außerhalb der Mauer. Da spricht sie, die Rahab, geht ins Gebirge, Vers 16, damit die Nachjagenden euch nicht treffen, und verberget euch, da selbst 3 Tage, bis die Nachjagenden zurückgekehrt sind. Und danach gehet eures Weges. Es verwundert, mit welch einer Sorgfalt sie ihnen noch gute Ratschläge und Weisungen erteilt, die für die Kundschafter lebenswichtig waren. Bezeichnend ist, wie diese Begegnung eine Treue unter ihnen hat hervorkommen lassen. Wodurch? Durch den Glauben. Die beiden hegen keinen Zweifel über das Geredete. In Vers 17 sagen die Männer wieder, dass sie des Eides ledig sein sollen, wenn irgendetwas anders verläuft. Und sie erinnern Rahab an den Eid und sagen, hier diese Schnur aus Karmesin sollst du in dein Fenster binden. Und zwar, sagen sie, wenn wir ins Land kommen, dann sollst du dieses Seil ins Fenster binden. Ist dieses Zeichen im Fenster, dann wird euch nichts geschehen. Ähnlich wie in Ägypten das Zeichen des Blutes an den Seiten und der Oberschwelle gestrichen war, damit der Todes- und Würgeengel keine Macht an ihnen hatte. Sie sagten, wenn wir ins Land kommen, so sollst du diese Schnur ins Fenster binden. Das war das Zeichen der Rettung, welches an ihrem Fenster gefunden werden soll. Das Rettungszeichen der Gemeinde heute ist das Blut Jesu. Dieses Blut ist auch unser Ausweis, wobei die Staatsangehörigkeit, das Bürgertum in den Himmeln ist. Und das Fenster ist die Stelle, wo wir Verbindung nach draußen aufnehmen können. Am Fenster der Nahtstelle nach außen soll unser Zeugnis gefunden werden. Für die Rahab war es das Zeugnis der Rettung. Sie soll dann ihre ganze Verwandtschaft in ihr Haus versammeln, an dem Fenster, wo die Karmesinschnur ist. Karmesin hat die Farbe Rot, so dass wir hier an Jesaja 1, Vers 18 denken sollen. Dort heißt es, kommt, denn uns lasst uns denn, ach so, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht Jehova. Wenn eure Sünden wie Schalach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Hier hat sich dieses Wort bereits im Vorlauf erfüllt. Die rote Schnur zeigt also von der Farbe her, auch Hebräer 9, Vers 19 bis 22 redet davon. Noch einmal reden die Männer über die Entbindung vom Eid, falls ihre Angehörigen, der Rahab, sich auf der Straße aufhalten, wenn sie kommen. Aber auch bei Verrat sind sie ihres Eides ledig. Es ist erstaunlich, mit welch einer Genauigkeit und Präzision diese beiden Kundschafter den geleisteten Eid gegen diese Heiden aufnehmen. Eine Präzision und Korrektheit, dass man staunen muss. An Verrat denken konnte die Rahab gar nicht, weil dies den sicheren Tod für sie gebracht hätte. Sie hatte ja die Kundschafter aufgenommen gehabt. Hier ging es nur noch um Errettung. Und auch darüber konnte sie mit niemandem sprechen, sonst wäre sie nicht errettet worden. Sie bestätigt, nach euren Worten, also sei es. Die beiden Kundschafter gingen weg. Dann heißt es am Ende von Vers 21, und sie band die Karmesinschnur ins Fenster. Wir kommen jetzt zu der Frage, warum band die Rahab jene Karmesinschnur ins Fenster? War ihr Verhalten Glauben oder Unglauben? Laut Absprache, laut Festlegung mit den beiden Kundschaftern sollte sie nach Vers 18 die Karmesinschnur ins Fenster binden, erst wenn Israel in ihr Land kommt, erst wenn sie kommen. Sie sagt selbst, nach euren Worten. Das hat sie gesagt. Aber sie tat gar nicht danach. Nach den Worten der Abmachung der beiden Kundschafter. Rahab hat das, was ausgemacht war, nicht getan, sondern die rote Schnur sofort ins Fenster gebunden. Weshalb tat sie das? Und hier können wir ruhig sagen, weil sie noch mehr an Gott glaubte als an die beiden Kundschafter. Wer da glaubt, steht betreffs der Glaubenserwartungen immer Verheißungen. Für die Rahab ging es um Errettung vom sicheren Tod. Leicht hätte ihr etwas geschehen können und sie wäre nicht mehr dazu gekommen. Sie brauchte nur krank zu werden. dann wäre es um ihr Leben geschehen gewesen. Durch die beiden Kundschafter und ihre Zusagen und ihre Eide und der roten Schnur hatte sie sehr, sehr weitgehende Garantien. Rahab hatte nur noch den vom Glauben getragenen Wunsch, so schnell als möglich errettet zu sein. In dieser Gesinnung band sie die Schnur sofort ins Fenster, weil die Sehnsucht der Rettung ihre ganze Hoffnung umschloss. Wer gleicherweise heute in der Erwartung der Wiederkunft Jesu lebt, ist abgeschieden von der Welt und betet täglich, dass der Herr bald kommen möchte. Und nicht erst, wenn er kommt. Die beiden befolgten noch den Rat der Rahab und gingen ins Gebirge, wo selbst sie 3 Tage lang blieben. Und die beiden Männer kehrten zurück und stiegen vom Gebirge herab und sie gingen hinüber über den Jordan. Und sie kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und sie erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Von den beiden Kundschaftern können wir alle viel lernen. Von ihrem harten und schweren Auftrag zurückgekehrt, gehen sie zuerst zu Josua. Sie handeln nicht wie bei Mose, als die 12 ausgesandt waren und wiederkamen. Denn diese gingen, so steht's geschrieben, unter das Volk und erzählten dem Volk so lange von Riesen und Riesenfestungen und riesengroßen Mauern, bis dieses Volk die ganze Nacht am Weinen war. Sie klagten gegen Mose, sie klagten gegen Gott und murrten gegen alles. 4. Mose 14, Vers 1 bis 2. Und damals waren die Folgen furchtbar, weil sie den Auftrag Gottes, jene 12, nicht im Glauben ausführten, möchten auch wir lernen, sobald wir von einem Auftrag des Herrn zurückkehren und sofort unserem himmlischen Josua ansprechen und ihm alles sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Nicht sollten wir uns zuerst mit Fleisch und Blut besprechen, sondern immer uns zuerst an den Herrn wenden. Darum wurden die beiden Israeliten gesegnet und wurden anderen zum Segen, weil sie ihre Erlebnisse positiv wiedergaben. Und das taten sie, weil sie im Glauben handelten. Obgleich sie dem Tode so sehr nahe waren, ihre Botschaft brachten sie, wie wir sie in Vers 24 lesen. Jehova hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Und auch sind alle Bewohner des Landes vor uns vertagt. Wir im Glauben stehen, ist der Feind um uns vertagt. Stehen wir im Unglauben, sind wir vertagt. Das sollten wir uns gut merken. Früher hat man gesagt, hinter die Ohren schreiben. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Dann machen wir es. Sind Gläubige verzagt und mutlos, so stehen sie nicht recht im Glauben. Weil wir diese Geschichte hier gerade behandeln, wollen wir einen kleinen Blick in einen Vers von Kapitel 6 hineinwerfen. Wir blicken zur Ergänzung des Gesagten jetzt nach Kapitel 6, Vers 22, weil uns dieses Kapitel sehr viel Licht gibt. Und weil wir gerade in dem Thema sind, wollen wir es gleich noch mit einbeziehen. Da heißt es, und Josua sprach zu den beiden Männern. Wir sind also jetzt in Jericho. Die Mauern sind gefallen. Von allen Seiten sind die Israeliten in die Stadt eingedrungen. Plötzlich, nach dem Befehl Josuas, sagen manche, hier hinten ist die rote Schnur, die Josua bekannt gemacht hat. Niemand geht rein. Josua wird geholt. Josua lässt die beiden Kundschafter rufen. Wo sind sie? In dem Getümmel über Schutt und Trümmer werden die beiden geholt. Und Josua sagt jetzt, er spricht zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten. Geht in das Haus der Hure und führet das Weib und alle ihre Angehörigen von dannen heraus, wie ihr es ihr geschworen habt. Es ist erstaunlich, wie der Josua sich an diesen Schwur gebunden weiß. Das ist ungeheuerlich. Wie ernst erst die beiden diesen Eid genommen hatten, und jetzt schließt sich der Josua in gleicher Weise diesem Eide an. Josua wollte nicht, dass andere da hineingehen und rummachen. Das wäre nicht gut gewesen. Diese Rahab, die hatte ein Vertrauen durch Glauben geschaffen, und dieses Vertrauen sollte in keiner Weise zerstört werden, indem andere sich da irgendwie hätten wichtig gemacht. Da wäre jeder freiwillig bereit gewesen, die rauszuführen, weil das keine Heldentat war. Aber um eine Heldentat ging es hier nicht. Es ging darum, dass ein Eid vorlag und man sollte alles das, was da geredet und entschieden war, in den Händen derer lassen, die dabei waren. Aus dieser Mitteilung sehen wir als erstes, dass diese beiden Kundschafter beim Angriff auf Jericho mit dabei waren, als die Mauern Jerichos fielen. sind sie anschließend mitmarschiert. An welcher Stelle, das ist jetzt nicht so wichtig, aber der Josua hat sie kommen lassen und hat ihnen Befehl gegeben. Beachten wir hier auch das Haus der Rahab, das eingebaut war in die Stadtmauer. Dieses Haus fiel mit der Stadtmauer an dieser Stelle nicht mit um. Gott erhielt es. Sie mussten erst aus dem Hause sein. Geschwister, wo ich hin will, ist, was der Glaube zu tun vermag, nicht allein in der Hand Israels, sondern auch in der Hand der Heiden. Josua schickt, nachdem sie in dieser Stadt sind, und wir müssen uns das so vorstellen, es musste alles verbannt werden. Nach dem Befehle Gottes mussten alle Menschen getötet werden und alles Vieh getötet werden. Alle Wertsachen, die erkannt wurden, gehörten nicht einem Israeliten, sondern Gott. Alles musste abgeliefert werden. Josua wird berichtet, dort hinten steht ein Haus, ist eine rote Schnur dran. Er gibt Befehl, keine anderen gehen da herein, sondern er ruft die beiden und nachdem sie gefunden schickt er die beiden in das Haus der Rahab, weil die beiden die Sache am besten kannten. Vorher hatte Josua, Vers 17, Befehl gegeben, alles mit dem Banne zu schlagen. Das war der Befehl des Herrn. In Kapitel 6 sind wir jetzt. Nur Rahab und diese ihre Angehörigen nicht. Der Befehl Josuas lag vor. Der Josua schickt aber keine anderen in das Haus Rahabs als jene beiden. Was uns das sagen will, ist folgendes. Wenn der Herr uns in heutiger Zeit einen Auftrag gegeben hat, dann sollten wir Acht haben, diesen Auftrag, den der Herr uns gegeben hat, nicht an andere weiterzugeben. Das ist es. Und zwar nicht an solche, die Gott nicht dafür bestimmt hatte, nicht ersehen hatte. Nach Vers 23, wir sind noch in dem Kapitel 6, waren diese beiden Kundschafter Jünglinge. Und dann heißt es, und sie führten sie heraus. Warum hat der Josua die beiden Kundschafter dazu benutzt? Weil Josua wusste, dass die Rahab im Glauben gehandelt hatte. Um ihren Glauben nicht unnötig unter Gefahr zu stellen, unter Angst zu bringen, das waren ja in unserem Sinne Neubekehrte, hat er Vertrauenspersonen geschickt, die ihnen bekannt waren. Und es waren nur die beiden Kundschafter. Und ließen sie außerhalb des Lagers Israels. So lesen wir es dort. Ins Lager Israel durften sie nicht wegen der Weisung Gottes, weil sie unbeschnitten waren. Außerhalb am Rand. Das Bild, das ich Ihnen bot, war furchtbar. Die Mauern Jerichos waren umgestürzt. Das Geschrei der zu Tötenden, des Viehs und der Menschen. Hinten auf der anderen Seite brannte bereits die Stadt Lichterloh. So führte man sie heraus, aus der Stadt heraus, außerhalb des Lagers Israel am Rande mussten sie Stellung beziehen, mussten sie warten. Aus der Geschichte der Heiligen Schrift wissen wir, dass diese in Israel einbezogen wurden, wohl sicherlich durch das Proselytentum, das ja ihre Einverleibung vorsah. Indem sie das Gesetz und die Beschneidung annahmen und den Weisungen der Gebote Gottes im Alten Testament entsprachen. Ein Bruder frug mich, es war interessant, ein Bruder frug mich, weil doch die Rahab in der direkten Linie des Segens über David läuft und damit auf Christus, ob etwa der Salmon einer von den beiden Kundschaftern gewesen sei. Ich weiß das nicht. Das ist nicht ausgeschlossen, aber das weiß man nicht. Aber interessant ist es trotzdem, sich solcher Gedanken zu beschäftigen. Wenn Gott Rettung gibt, ist dies in der Heiligen Schrift oft mit dem ganzen Hause verbunden. Wenn der Herr uns herausrettet aus dem Zeitlauf dieser Welt und des Verderbnisses, dann rettet er sein ganzes Haus. Der Jesus ist nicht stickum verschwunden bei der damaligen Himmelfahrt vor bald 2000 Jahren, sondern er hat auch nicht gesagt, es genügt, wenn ich meine Haut gerettet habe, sondern wenn er das oder bevor er das Gericht über die Gottlosen hereinbrechen lässt, wird er zuvor die Seinen retten. Wir finden das zum Beispiel bei Lot in Sodom. Da haben die zwei Gerichtsengel nicht nur den Lot geschnappt in Sodom und haben gesagt, raus mit dir, Kerl, wir kommen gleich mit Feuer und Schwefel und ein bisschen Dioxid und so, sondern sie haben das ganze Haus herausgeführt. Es ging nicht nur um Lot, sondern auch um Lots Weib und ihrer Kinder. Und so war es auch bei Noah, wo er und sein ganzes Haus gerettet wurde. Was aber die 70. Jahrwoche betrifft, so redet der Herr in Hosea 1, Vers 7 und sagt, aber des Hauses Juda das sind die, weil alles übrige umgekommen ist, die noch in dem gespaltenen Ölberg sind. Aber des Hauses Juda werde ich mich erbarmen und sie retten durch Jehova ihren Gott. Amen. Wir wollen noch zusammen stille werden und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein rettender Gott bist, der du dich unserer Not erbarmt hast und auch weiter erbarmen wirst über Menschen, die du zu retten gedenkst, die sich retten lassen. Du hast die Menschen aufgefordert, über Haushaltungen und Zeitepochen. Du hast sie aufgefordert, Buße zu tun. Du hast sie aufgefordert, zu glauben an die Worte des allein lebendigen Gottes. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass dein geredetes Wort nicht vergeblich gegen unsere Herzen gewesen ist. Es ist nicht unser Verdienst, Herr Jesus, wir wissen es ganz genau, sondern deine barmherzige Hand war mit uns bei der Bekehrung. Wir wollen dies zum Anlass nehmen, um dir Dank zu sagen, weil jene Bewohner von Jericho ein Schattenbild auf das kommende ewige Verlorensein darstellt. Ein Feuer, sagst du, Herr Jesus selbst, welches nicht erlischt. Ein Wurm, der nicht mehr stirbt. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns dazu berufen hast, des Himmels ewige Freude und Herrlichkeit mit dir zu teilen. Wir danken dir dafür, dass du uns errettet hast. Wir sind dir so dankbar dafür, Herr Jesus, weil wir wissen, dass wir es allein dir zu danken haben, weil du gekommen bist und dieses unendlich schwere Opfer auf dich nahmst, um uns die Erlösung zu bringen. Und du hast es vollbracht. Und wir möchten nun auch für dich da sein und möchten unserer Zweckbestimmung entsprechen als Kinder des Lichts. So bitten wir dich nun, segne du uns in diesem Wort, das wir heute hörten. Schenke du ganz viel Gnade, Herr Jesus, damit wir erfassen und aufnehmen in uns, was uns betrifft, und dass wir es verwirklichen. Dazu gibt viel Gelingen. Auch wir möchten uns angesprochen wissen, wie du einst zu Josua sprach: Sei stark und mutig, nicht in unserem Fleische, sondern, Herr Jesus, wir möchten es sein in deinen Weisungen, in den Mitteilungen deines Wortes. Da gib uns ganz viel Gnade und bewahre du uns vor dem, der das verhindern will. Und schenk du den Segen, der aus deiner Hand kommt. Wir preisen dich dafür und anbefehlen uns neu dir und deinem Schutz und deiner Bewahrung. Amen.